Hallo und herzlich willkommen bei deinem TCM-Podcast, die TCM-Docs, das Beste aus zwei Welten.
Wir verbinden traditionelle chinesische Medizin und westliche Medizin für mehr Wohlbefinden und Gesundheit für dich.
Schön, dass du heute wieder mit dabei bist.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts, die TCM-Docs. Mein Name ist Dr. Marin Kruner.
Und mein Name ist Dr. Sandra Bürklin.
Heute haben wir einen ganz besonderen Gast bei uns, und zwar ist es Joanna Dietzel aus Berlin. Denn wir werden ja auch immer wieder gefragt oder immer wieder heißt wieder, oh, die chinesische Medizin ist überhaupt nicht wissenschaftlich und die Wirkung ist überhaupt nicht nachgewiesen. Da gibt es keine Forschung dazu und deswegen zahlen ja auch die Krankenkassen nicht. Das möchten wir heute einmal besprechen. Und wie gesagt, liebe Joanna, herzlich willkommen bei uns. Stell dich doch gerne selbst einmal vor, wer du bist, was du so machst und warum du genau die Richtige dafür bist, um dieses Thema zu diskutieren.
Ja, hallo. Vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich, dass ich heute hier ein bisschen was erzählen kann aus der Wissenschaft. Ich bin Fachärztin für Neurologie und forsche an der Charité in der Hochschulambulanz für Naturheilkunde. Die ist an das Institut für Sozialmedizin am Campus Mitte angesiedelt. Und dort sind wir eine kleine Gruppe von Ärzten unter der Leitung von Professor Benno Brinkhaus. Und wir forschen zu Naturheilverfahren. Mein Spezialgebiet ist die Akupunktur und die traditionelle chinesische Medizin. Und dort mache ich jetzt seit 8 Jahren Forschung zu der Akupunkturwirkung bei neurologischen Erkrankungen.
Genau, und deswegen dachten wir uns auch, also du bist ja auch, kann man ganz ehrlich sagen, im ja eigentlich gesamten Dachraum eine der führenden Expertinnen in dem Bereich und natürlich Neurologin, was ich auch gut finde. Und wir kennen uns ja auch schon eine ganze Weile und haben einige Sachen auch schon mal zusammen umgesetzt oder versucht umzusetzen oder Studien diskutiert und so. Und ich möchte gern gleich mal mit einer der, wie soll ich sagen, immer wieder gestellten und wahrscheinlich auch wichtigsten Fragen eigentlich starten, nämlich was wissen wir denn heutzutage von der Akupunktur? Welche Wirkmechanismen der Akupunktur sind denn heute wirklich wissenschaftlich schon belegt?
Ja, also es gibt viel verschiedene Forschung. Man kann sagen, dass Akupunktur die Nadelwirkung auf jeden Fall so eine Art Neuromodulation erzeugt. Also am Ende kann man alles ganz gut aus der neurologischen Sicht betrachten. Also wenn man da lokal erstmal reinsticht im Gewebe selber, wissen wir, dass die Nadel, vor allem wenn man die dann auch ein bisschen bewegt und dreht, dass die dann lokal im Gewebe so Gewebshormone ausgeschüttet werden und Stoffe, die das Nervensystem, vor allen Dingen die Schmerzverarbeitung verändern können. Zum Beispiel werden endogene Opioide ausgeschüttet, Endoopioide, wie man die auch nennt, also Stoffe, die schmerzlindernd wirken, die der Körper selber ausschütten kann, selber zur Verfügung stellt, die dann eine Schmerzlinderung erzeugen können, lokal. Es werden auch so Stoffe wie Adenosin, Phosphat ausgeschüttet, also auch andere Stoffe, die man also wirklich schon identifiziert hat im Tier- und im Menschen-Experiment, wo man dann sehen konnte, dass das verantwortlich wahrscheinlich ist für die schmerzlindernde Wirkung, die für die Akupunktur ja belegt ist. Genau, und ansonsten reagiert auch das restliche Nervensystem, also es kommen dann über die Nervenfasern die verschiedenen Schmerzsignale, die verschiedenen Schmerzsignale weiterleiten. Die leiten das ans Rückenmark, dann gibt es dann da Verschaltung, die auf der Rückenmarksebene schon schmerzlindernd wirken können. Die werden dann dort moduliert. Ja, und dann nicht zuletzt auch die Signale, die bis ins Gehirn hochgeleitet werden und dort zentral oben quasi dann das Schmerzempfinden verändern können. Also ein weiterer neuromodulierender Effekt, der für die schmerzlindernde Wirkung der Akupunktur verantwortlich gemacht werden kann. Das hat man auch mit Bildgebung schön zeigen können. Also nicht nur die Effekte auf der Gewebsebene, da konnte man das messen mit den Hormonen, aber auch mit dem MRT, also funktionelles MRT hat man auch gezeigt, was sich da oben alles tut. Wenn man zum Beispiel unten am Unterschenkel stimuliert, dann kann man oben mit diesen bildgebenden Verfahren beobachten, wie das Gehirn darauf reagiert.
Das finde ich ja so wahnsinnig spannend. Und ich finde es auch krass, dass es immer noch heißt, ja, die Akupunktur hat doch überhaupt keine Wirkung, da tut sich ja gar nichts. Doch, ne, wir können es mit diesen Bildern wirklich schön. Das war ja damals ganz toll, als dieses funktionelle MRT gab und dann diese Studien auch gemacht wurden und gezeigt wurden. Und immer noch heißt, nee, bringt alles nichts, wird nicht bezahlt, ist alles Placebo und so weiter. Es gibt ja auch Studien, oder, die zeigen, dass die Akupunktur besser ist als Placebo. Und wie schafft man das dann auch eben zu zeigen? Also wie misst man das dann?
Ja, also man muss wenn man eine klinische Studie durchführt, um zu beweisen, also um zu zeigen oder um zu untersuchen, sagen wir mal so, wir wollen untersuchen, ob die Akupunktur jetzt mehr funktioniert, mehr wirkt als eine Placebo-Akupunktur, als eine Schein-Akupunktur. Das ist ja der Goldstandard, um sozusagen eine Wirksamkeit nachzuweisen. Da muss man so einen Versuchsaufbau machen. Und denn jede Therapie hat auch einen Placebo-Effekt. Also selbst wenn der Patient weiß, dass er jetzt Akupunktur bekommt, dann wird auch ein Teil der Wirkung durch einen Placebo-Effekt erklärt sein. Und wenn man ihm dann noch eine, sagen wir, eine Pseudo-Akupunktur, also er denkt, er bekommt die Akupunktur, aber eigentlich sticht man zum Beispiel gar nicht rein. Das wäre sozusagen die Placebo-Akupunktur. Oder man sticht an einem Ort, der eigentlich nicht als wirksamer Punkt bekannt ist. Also man sticht daneben oder nur ganz, ganz leicht an der Haut, sodass er es gerade spürt. Oder man berührt den Punkt nur mit einem Zahnstocher und der Patient sieht das nicht. Dass man sozusagen ein Scheinverfahren anwendet, dann entsteht dort auch ein Placebo-Effekt. Aber man geht davon aus, dass eine Wirkung darüber hinaus nicht entsteht. Also beide Verfahren hätten dann den Placebo-Effekt, aber die echte Akupunktur, dieser kleine Unterschied, die sozusagen eine zusätzliche Wirkung erzeugt, das wäre dann der Unterschied zum Placebo. Und wie groß dieser Unterschied ist, das ist dann die Wirkstärke quasi, die man dann messen kann. Die Effektstärke, die wird dann in bestimmten, mit bestimmten Variablen angegeben. Und die muss einen bestimmten Grad, bestimmte Schwelle übersteigen, dass man dann sagen kann, ja, hier, die Akupunktur macht mehr als nur Placebo. Die wirkt doch etwas stärker und das ist auch eine relevante Veränderung, nicht nur statistisch signifikant. Darauf gucken wir immer dann, ob das auch statistisch signifikant ist. Und der Arzt, die Ärztin, die wollen natürlich sehen, dass das auch für den auch relevant ist, ja, dass es wirklich eine echte Verbesserung ist, die sinnvoll ist und die sich lohnt. Also die klinische Relevanz. Und da gibt es ein paar Studien, die zuletzt dann auch dazu geführt haben, dass die Akupunktur ja heute auch für ein paar wenige Indikationen von den Krankenkassen übernommen werden muss. Die gesetzlichen Krankenkassen müssen das aufgrund dieser Studien dann jetzt auch bezahlen, Akupunkturbehandlungen für zwei Indikationen nur für Rückenschmerzen und Knieschmerzen, weil es mehrere Studien gab, die gezeigt haben, im Vergleich zu einer Scheinakupunktur ist die echte Akupunktur wirklich deutlich wirksamer und damit quasi ist die notwendige Evidenz, der notwendige Beweis erbracht, dass man das quasi anerkennen kann, dass sie wirksamer ist. Und die Beweislage ist da am besten für Rückenschmerzen und Knieschmerzen. Da gibt es die meisten Studien bisher. Es wird ja sehr viel geforscht im Bereich der Akupunktur. Also es gibt auch noch andere Erkrankungen, wo die Beweislage ganz gut ist. Aber da hat es schon dazu geführt, dass die Krankenkassen das übernehmen. 10 Akupunkturen pro Jahr für Rückenschmerzen oder für Knieschmerzen.
Ja, wobei ich möchte also kurz einmal so ein bisschen reingrätschen, weil ich finde zwei Sachen bei dem, was du gesagt hast, auch so super spannend, weil so ein bisschen der Vorwurf, den man sich ja immer gefallen lassen muss als TCM-Arzt, ist, dass gar nicht wenig Leute dann so sagen, na ja, ihr stecht halt da irgendwie Nadeln, ne? Und dann sagt ihr, das ist ein Akupunkturpunkt und überhaupt. Und das Phänomen, was man als Therapeut, als TCM-Arzt ja hat, ist, dass man sehr, sehr genau weiß, wenn man die Nadel sticht, bin ich da, wo ich hin will, habe ich dort ein Empfinden und dass ganz viele Patienten ja auch ganz genau sagen können, ah ja, okay, jetzt ist der Punkt getroffen. Ne? Und deswegen finde ich diese Studien, ich persönlich, die man gemacht hat zwischen Schem-Akupunktur, also wie du schon gesagt hast, Akupunktur einfach randomly irgendwo Nadeln reinstechen, was mit Akupunktur nichts zu tun hat, und echte Akupunktur, die fand ich sehr, sehr bahnbrechend, weil ich gedacht habe, na, es macht einen Unterschied, ja, ob ich die Akupunkturpunkte erwische oder nicht. Und das rechtfertigt ja auch unsere ganze Ausbildung, unser Wissen, unsere Jahre und jahrzehntelange Ausbildung. Und das andere, was wir sind ja schon so ein bisschen kritisch hier auch, ne, was man schon sagen muss, es gibt ja auch zum Beispiel, weiß ich es jetzt sehr, sehr genau von der Studie über Heuschnupfen, extrem gute Ergebnisse eigentlich im Vergleich zur Goldstandardtherapie der Medikation, aber auch zur Schemenakupunktur und zur echten Akupunktur. Genauso wie es auch sehr gute Forschung bei euch, aber auch am UKE gibt, zu zum Beispiel Polyneuropathie, wo ja auch schon Akupunktur empfohlen wird von der Techniker Krankenkasse, nur halt nicht bezahlt. Ne? Und da muss man ehrlicherweise sagen, dass das nicht an der Studienqualität liegt oder daran, dass wir es nicht nachweisen können, sondern dass das tatsächlich auch ausbaufähig ist in unserem Krankenkassensystem.
Das stimmt. Unser Krankenkassensystem erwartet sehr, sehr viel Beweise für Wirksamkeit und damit ist ja noch nicht genug, sondern man muss ja auch lange das erstmal dann beim Bundesausschuss der Krankenkassen dann vorlegen. Das muss dann beraten werden. Das ist auch dann besonders tragisch für Krankheiten, die besonders akut und viel vorliegen, neue Krankheiten. Wo dann dringend neue Therapien gebraucht werden, auch die auch schon teilweise gezeigt haben, dass sie wirken, aber dann noch lange nicht an jeden verordnet werden können und erstmal selber bezahlt werden müssen. Da ist es dann besonders bitter. Aber ja, andererseits wünschen wir uns auch, dass die Therapien, die wir bekommen, auch wirklich, wirklich funktionieren. Ja, das ist und eine Akupunktur. Die ist zwar nicht toxisch, aber es ist auch aufwendig für alle, für den Arzt aufwendig durchzuführen und für den Patienten auch, da mehrmals hinzugehen, bis zu 10 Mal, bis zu 12 Mal, manchmal mehr, damit man nachhaltigen Effekt erzeugen kann. Das ist schon eine aufwendige Therapie und dann wäre es toll, wenn man weiß, dass sich das auch lohnt, ja, dass es Sinn macht und nicht nur ein individueller Heilversuch bleibt. Also insofern ist es gut, dass dazu geforscht wird, damit wir genau uns anschauen können, genau verstehen können, welche Therapien wirklich gut funktionieren. Denn auch die Akupunktur ist ja kein Allheilmittel. Ne? Es gibt auch, das weiß ich als Neurologin nur allzu gut, es gibt neurologische Schäden mehr zu behandeln. Und da kann ich nicht einfach standardmäßig Akupunktur empfehlen. Ne? Da muss ich da auch mit Zurückhaltung diese Therapie einsetzen, weil ich selber gesehen habe, es nicht so gut wirkt oder die Studienlage auch nicht gut ist.
Ja, absolut. Und es ist ja auch nicht nur so, dass es ein Aufwand ist für die Patienten, sondern man kriegt ja auch Nadeln. Und es kommt ja auch darauf an, bei manchen Indikationen weniger, bei anderen wieder mehr. Und das tut ja auch vielen nicht wirklich, ja doch, manchen sagen auch, es schmerzt, aber es ist ja unangenehm, ne? Und dann liegt man da und ist nackig und ist da exponiert und so weiter, wo auch viele sagen, es ist irgendwie mit meiner Scham auch immer wieder schwierig, mich da hinzulegen. Deswegen denke ich, das sind viele Dinge, und da gebe ich dir völlig recht, muss man schauen, für welche Indikation ist es gut und kann es wirklich helfen. Und finde es auch total wichtig. Und habe mich so auf diese Folge auch gefreut mit dir, weil du da ja in der Forschung ganz komplett dicht ganz vorne bist. Aber wie lange ist es jetzt da, nach deiner Erfahrung? Ihr forscht sehr viel, ihr veröffentlicht ja auch viel, aber wie lange dauert es tatsächlich, bis eure Forschungsergebnisse zur Akupunktur und auch die von anderen, ja, ihr arbeitet ja auch mit anderen zusammen, tatsächlich in den klinisch westlichen Alltag gelangen?
Ja, also das kann mehr als 5 Jahre, 5 bis 10 Jahre, würde ich sagen, kann das schon dauern. Es kommt auch wirklich auf die Studienlage an. Also nehmen wir mal an, schauen wir mal auf die Arbeit zu den Rückenschmerzen und Knieschmerzen. Da gab es schon viele Studien, die schon also einmal in China natürlich durchgeführt wurden, aber auch in westlichen Ländern. Die USA forscht ja auch zur Akupunktur. In Europa wird auch, also vor allem in Großbritannien und die Franzosen machen auch ein bisschen Akupunkturforschung. Also es gibt viele Länder, in denen das beforscht wird. Also es gab schon eine Anzahl von Studien, die gezeigt haben, ja, das hat schmerzlindernde Wirkung, die Akupunktur bei Rückenschmerzen. Das hatte der Krankenkasse nicht ausgereicht. Dann wurden die GERAK-Studien gemacht. Das waren also deutsche Akupunkturstudien zu diesen Erkrankungen, wo deutschlandweit viele, viele Akupunkteure mitgeholfen haben, daran zu arbeiten. Das wurde hier Professor Brinkhaus hat da auch ganz wichtige Rolle drin gespielt und mitgearbeitet, dass dann am Ende quasi nochmal in Deutschland Evidenz gesammelt wurde, also Beweiskraft für die Wirksamkeit gesammelt wurde, die Studien publiziert wurden und dann den Krankenkassen nochmal vorgelegt wurden, eine Studie durchzuführen, auszuwerten und zu publizieren. Schon allein das kann bis zu 5 Jahre dauern, ja, weil das ist einfach viel, viel Arbeit und so Publikation dauert auch lange, bis das alle Autoren dann überprüft haben. Und damals war es ja auch noch mal vor 20 Jahren, war es auch mal eine andere Situation mit dem Online und so weiter. Das ging alles, war alles noch zeitaufwendiger. Also auf jeden Fall, bis es dann die
Mit
Kranken,
Brieftaube und
ja.
so, ne?
Also genau, man muss sich ja mal vorstellen, damals hat man die ganzen Manuskripte per Post eingesendet, ja, und dann gewartet. Also es ist ja heute wirklich so viel leichter und schneller geworden alles. Deswegen gehen die Publikationen ja auch wirklich durch die Decke, was alles geforscht und publiziert wird. Ist ja auch der Wahnsinn zur Zeit in einer Geschwindigkeit. Aber dann muss man sowas nochmal den Ausschüssen der Krankenkassen dann vorlegen, bis sie beraten haben. Also das kann alles sehr lange dauern, zumal es auch keine Notfallindikation ist. Ne? Chronische Schmerzen, da hat die Akupunktur ja nun mal einfach ihren wirklich, wirklichen Stellenwert. Es geht hier um chronische Krankheiten. Da lässt man sich dann bei solchen Ausschüssen noch mal ein bisschen mehr Zeit. Ne? Also 5 bis 10 Jahre kann das schon dauern, wenn die Beweislage gut ist.
Ansonsten dauert es noch länger. Also es zeigt auch
Ja,
so ein bisschen,
genau.
wie viel Wille da auch dahinter ist, ne? Und jetzt, also habe ich ja gerade auch schon angeführt, wir kennen uns ja schon länger und wir haben auch unterschiedliche neurologische Themen und sowas im Blick. Ich persönlich finde es aber ich finde es auch sehr bemerkenswert, dass zum Beispiel Akupunktur mittlerweile in wirklich ganz, ganz vielen S3-Leitlinien, also den Linien, an die wir uns als Ärzte auch halten müssen in der Therapie, schon empfohlen wird, ja, also für nicht nur Schmerzen, sondern so ganz einfaches Beispiel auch begleitend zu einer Therapie bei Brustkrebs oder generell bei Krebserkrankungen und, bei bestehender Indikation. Und dass wir das alles ja schon haben, oder Migräne jetzt natürlich aus dem neurologischen Bereich oder so. Das heißt, Akupunktur wird schon aufgenommen in die Empfehlungen, an die wir uns halten dürfen, ja. Und trotz und alledem fehlt dann doch wie soll ich sagen, dieses finanzielle Backing, ja. Und das ist ein Punkt, den ich auch in der Praxis ganz schwierig finde, den Patienten zu erklären, die dann sagen, na ja, hier ist es aber alles, ne? Und was mich, das wollte ich jetzt nur kurz, also es ist, ne, da ist schon eine Diskrepanz zwischen dem, was bezahlt wird, was Sinn macht und was aber auch empfohlen wird. Was findest du dann, wenn du jetzt mal so 5 Krankheitsbilder nennen könntest, wo du wirklich sagen würdest, Mensch, da würde es auch aus eurer Erfahrung richtig, richtig viel Sinn machen, Akupunktur zu empfehlen. Was wären da so deine wichtigsten?
Also, jetzt fange ich mal mit den neurologischen an, weil wo ich es finde, wo es wirklich Sinn macht, bei den neurologischen Krankheitsbildern ist bei der Polyneuropathie, diabetische Polyneuropathie, idiopathische Polyneuropathie oder eine Chemotherapie, induzierte Polyneuropathie. Also, das bedeutet Kribbeln oder Gefühlsverlust oder auch so Missempfindungen in den Füßen vor allen Dingen oder in den Händen. Da haben wir auch selber eine Studie zu gemacht, wo wir auch überrascht waren von der Stärke des Effektes. Es war keine placebo-kontrollierte Studie, das wäre jetzt sozusagen die nächste Stufe, aber trotzdem war das eine randomisiert kontrollierte Studie, also auch quasi der Standard für eine solide Untersuchung einer Wirksamkeit. Und wir konnten da schon zeigen, und das hat uns, wie gesagt, auch mich als Neurologin vor allen Dingen überrascht, wie gut die diabetischen Patienten angesprochen haben, die also schon auch teilweise über 5 Jahre lang diese Missempfindungen in den Füßen hatten und Taubheit vor allen Dingen, also die spüren ihre Fußsohlen nicht richtig. Das ist ja auch gefährlich, wenn man dann auf irgendwas drauftritt und das nicht merkt, kann da eine kleine Wunde entstehen und die merkt man dann auch erstmal nicht, weil wann guckt man sich schon mal seine Fußsohlen an? Dann läuft man da weiter mit rum mit einer Reißzwecke im Fuß oder so ähnlich. Gibt es ja schlimme Geschichten. Auf jeden Fall, das heilt auch schlecht ab, weil die Durchblutung auch nicht ganz richtig funktioniert, wenn Diabetes schon lange, lange besteht. hat das gewisse Risiken, so eine taube Fußsohle. Und wir waren beeindruckt, dass selbst diese Taubheit sich sogar ein bisschen zurückgebildet hat, also deutlich zurückgebildet hat. Die Patienten waren ganz selber auch ganz beeindruckt. Deswegen würde ich das auf jeden Fall fast allen Polyneuropathikern empfehlen, das auszuprobieren. Es gibt ein paar Einschränkungen, wenn es schon sehr, sehr, sehr weit fortgeschritten ist oder genau schon sehr lange besteht, dann wirkt es halt nicht so gut. Also, ne, wie gesagt, es ist keine Garantie, aber in der Tendenz lohnt es sich, das auszuprobieren. Und man merkt da auch schon nach den ersten 5, 6 Behandlungen, manchmal schon früher, ob einem das gut tut. Und die Effekte halten auch erstaunlich lange an. Also deswegen, also das wäre etwas, wo ich sage, hoffe auch, dass die Krankenkassen das irgendwann unterstützen. Ich hoffe auch, da noch weiter forschen zu können, zur chemotherapieinduzierten Polyneuropathie. Auf jeden Fall, das wäre eine Indikation. Eine weitere Indikation, wo ich denke, Akupunktur sollte man auch ausprobieren, ist bei Kopfschmerzen. Migräne oder Spannungskopfschmerzen. Wobei hier muss man jetzt auch nochmal sagen, ein großes Thema bei der Akupunktur sind auch die sogenannten Kontextfaktoren. Ja, es ist ja nicht nur die Nadel alleine, ne, die da gegeben wird, sondern es findet ja auch nochmal ein Kontakt statt, eine Begleitung. Wenn wir jetzt sagen, 10-mal kommen die zur Behandlung, dann hat der Arzt, die Ärztin, die haben 10-mal Zeit, auch mal zu fragen, wie es eigentlich läuft, ne? Auch zu fragen, wie es zu Hause läuft und wie es bei der Arbeit läuft. Und ein bisschen wichtige Lifestyle-Faktoren auch zu erfragen, die manchmal andere Ärzte, die müssen sich beeilen, die haben nur 5 Minuten Zeit pro Patient, die haben gar keine Zeit, nachzufragen, wie es eigentlich im Beruf läuft, wie es eigentlich zu Hause läuft, ne? Ob die Ehe kriselt, ob irgendjemand krank ist in der Familie. Alle diese Dinge, die einem Menschen Kopfschmerzen bereiten können, ne? So richtig, wie man das sagt. Und das ist ganz wichtig in der Behandlung von Migräne und von Kopfschmerzen. Es geht nicht ohne die Behandlung der Lifestyle-Faktoren. Man muss schauen, schlafen die Leute genug? Ruhen die sich genug aus? Haben die Stress? Haben die Angst? Haben die irgendwelchen Druck? Sind die irgendwo komplett verspannt? Und da muss man ein bisschen forschen. Und das erlaubt einen Akupunkturkontakt meistens schon, dass man ein bisschen mehr Zeit hat für den Menschen und da noch dann motivieren kann, auch daran zu drehen, ne? Dass die Leute ein bisschen sich entspannen oder auch darauf hinzuweisen, dass sie völlig überlastet sind oder ein entlastendes Gespräch führen kann. Ne? Das sind alles Faktoren, die für eine erfolgreiche Migränebehandlung absolut wichtig sind, dass man diese Lifestyle-Faktoren alle ein bisschen mit zumindest untersucht, ja, und dann daran auch dreht. Nicht nur die Akupunktur allein,
Absolut,
ne?
absolut, bin ich total bei dir.
Bringt da einen Erfolg. Kopfschmerzen und Migräne und dann, wie gesagt, also muskuloskeletale Schmerzen. Also wir reden hier von, also erstmal Muskelverspannung. Da will ich arbeiten. Allerdings würde ich da auch noch andere Methoden der traditionellen chinesischen Medizin verwenden. Also da kann man mit Schröpfen zum Beispiel auch gut arbeiten. Vor allem mit Wärmeanwendungen. Ja, das ist ja auch ein ganz wichtiger Stellenwert in der Akupunkturbehandlung ist die Wärme, die heiße Nadel. Also mit der Moxibustion zu arbeiten oder mit einer elektrischen Moxalampe. Das wird extrem gut angenommen. Das hat einen wichtigen Effekt auf Muskelverspannung, wichtigen Stellenwert für die Behandlung von Muskelschmerzen, Verspannung. Dann würde ich auch bei rheumatischen Erkrankungen, also Gelenkschmerzen durch Rheuma, Arthrose-Schmerzen, da kann man mit Akupunktur auch toll arbeiten und auch hier in Kombination wieder, also man darf nicht vergessen, TCM ist ja eine multimodale Therapie, da wird ja nicht nur Akupunktur gemacht, sondern auch Kräuter verordnet, also chinesische Arzneimittel. Da wird auch mit Qigong gearbeitet, da wird mit diätetischen Empfehlungen. Das ist also auch so eine ganz, ganz wirksame und wichtige Säule, ist wirklich eine Diätberatung. Die Leute essen falsch, ja. Frauen und Männer müssen schon mal sich unterschiedlich ernähren, weil die sind ganz anders warm. Eine Frau braucht viel mehr Wärme als die meisten Männer, so sagen wir jetzt mal in der Tendenz. Und da kann man sich auch mit der Ernährung völlig auskühlen, ne? Die Frauen wollen schlank bleiben, die essen immer ganz viel. Also Rohkost, Salate, große Berge von Salat und sonst nichts und dazu noch ein Smoothie und haben dann kalte Füße und Durchfall. Und da kann man schon mal ganz einfach dran drehen, ja, dass man den Leuten da sagt, dass man das saisonal auch anpassen muss, dass man im Winter keine Rohkost, nicht so viel Rohkost essen soll und vor allem keinen Kühlschrank kalten Smoothie trinken, was das macht mit einem. Und diese Aufklärung und die Anpassung der Ernährungsweise, die hat schon manchmal einen Rieseneffekt, ja. Das hat diese Möglichkeiten hat man auch dann zu therapieren. Auf jeden Fall für den Die Arthrose-Schmerzen, da kann man auch wirklich toll mit chinesischen Arzneimitteln nochmal helfen, dass man das reduziert. Und da haben wir auch viele dankbare Patienten erlebt, die deutlich weniger Gelenkschmerzen haben, wenn sie das kombinieren. Ja, dann haben wir noch als weitere Erkrankungen sind einfach so Stress, Anspannung und ich würde mal sagen, so ein Syndrom aus Schlafstörungen, Gestresstheit und Erschöpfung. Ja, dass man das kann man auch gut. Erschöpfung durch Überarbeitung, Erschöpfung nach Krankheit, Erschöpfung nach vielen Geburten zum Beispiel, dass man diese Zustände auch mit dieser multimodalen Therapie gut stärken kann. Ja, mit Akupunktur die Leute entspannen. Das hat deutlich entspannende Effekte. Das ist auch gut belegt, dass die Akupunktur entspannend wirken kann. Dann ist es ja auch eine Zuwendung, ne? Also bei uns liegen die Leute nicht ohne Decke und schön eingepackt da, sondern die werden auch dann umsorgt, ja, die werden dann zugedeckt und das macht schon ganz viel aus, diese Zuwendung, die sie bekommen. Wie gesagt, die Kontextfaktoren einer Akupunkturbehandlung sind nicht zu unterschätzen. Und dann, wenn man das noch mit stärkenden Arzneimitteln kombiniert und diätetischen Empfehlungen, dann kann man da wirklich tolle, tolle Effekte erreichen. Und das gibt es in der Schulmedizin auch gar nicht so richtig, diese stärkende Verfahren. Das ist etwas, was die konventionelle Medizin, da ist nicht ihre Stärke, das machen eher die naturheilkundlich orientierten oder komplementärmedizinischen Verfahren. Die haben da wirklich ihr Potenzial, das Stärkende, das Aufbauende, ne, das Schwächezustände auszugleichen. Da kann man toll arbeiten. Bin ich schon bei 5 oder habe ich noch eine?
Du bist bei 5.
Ich wollte gerade sagen, ich sehe
Ja.
der Maren an der Nasenspitze was an. Maren, hau raus.
Ja.
Die Maren sitzt so ein bisschen auf heißen Kohlen, weil sie
Ja,
mich was sagen wollte zu unserem Lieblingsthema.
genau.
ja.
Woher weißt du das? Ja, Johanna, du sprichst uns ja mit deinen Punkten total aus der Seele, ne? Also gerade wir predigen immer wieder, wie wichtig Ernährung ist. Das bei uns von der Schulmedizin her natürlich guckt man immer auch aus, auf Vitamine und so weiter, Nährstoffgehalt. Aber dass da zum Teil Dinge empfohlen werden, die einfach, wenn man mit einem gesunden Menschenverstand rangeht, und das finde ich, das macht die chinesische Medizin ja genauso, dass es nicht gesund ist, ne? Und dass es manchmal so kleine Stellschrauben sind. Ich finde es wunderbar, dass auch ihr das an der universitären Medizin so beobachtet und auch diese Empfehlungen gibt. Und ja, da finde ich, das ist wunderbar eben so auch nochmal beschrieben. So arbeiten wir in unseren Praxen ja auch mit Ernährung und chinesischen Kräutern und so weiter. Was würdest du dir jetzt noch für die Zukunft, für deine Forschung, für eure Forschung wünschen? Und ja, dass das vorangeht, dass ihr weiter Unterstützung bekommt. Kann man da irgendwas tun oder ja, gibt es da irgendwas, was ihr dringend brauchen würdet, außer Geld natürlich?
Ja, also das Geld ist natürlich schon mal wichtig, um die vielen, das viele Personal zu finanzieren, die da mitarbeiten. So also eine Studie ist wirklich ein großes Schiff. Wenn man das da vorbereitet, da müssen ja Datenmanagerinnen mitarbeiten. Es gibt Study Nurses, also Studienschwestern, die unheimlich viel im Hintergrund wirbeln und tun. Und das muss man auch mitfinanzieren. Die Biostatistikerin, also die Statistikerin, die da das Ganze, den Datensatz ausrechnen, da muss man auch Profis ranlassen. Das kann man nicht als mit Medizinstudium machen. Da die Details der Biometrie, das ist komplex und da muss man da wirklich auch Leute mit reinholen in das Team, die sich da auskennen. Genau, also das ist schon auch was, wo wir. Das muss ich jetzt trotzdem nochmal sagen, auch wenn wir jetzt das auch irgendwie klar ist, dass Geld hilft, aber wir haben nur wenige Stiftungen in Deutschland, die Naturheilkundeforschung unterstützen. Die Karl- und Veronika Carsten Stiftung ist da ganz vorne, die ganz, ganz wichtige Studien einfach finanziert hat und an die wir uns da häufig gewendet haben. Aber genau, manchmal unterstützt auch die DFG. Also wir hoffen, dass auch in der Zukunft von die Akupunkturforschung da weiter unterstützt werden kann. Was ich mir ein bisschen wünsche, ist, dass es Möglichkeiten gibt in der Zukunft, die multimodalen und die multimodalen Therapien. Also wie gesagt, was wir jetzt gerade gesagt haben, wir arbeiten ja nicht nur mit der Akupunktur, sondern wir machen ja so ein Paket. Wir gucken, dass wir an der Stellschraube Diätetik arbeiten. Wir gucken, was sind die Lifestyle-Faktoren, wie ist der Stress, der Schlaf, die Emotionen, die Grundemotionen, ne? Sind die Leute Angst, ängstlich, haben die Wut, ja, oder haben die Trauer? Das sind alles so wichtige Dinge, die muss man wissen, um eine Krankheit richtig zu verstehen und die Therapie richtig zu planen. Und dass man vielleicht diese, so wie ihr das ja auch macht als Niedergelassene, ihr habt ja, das ist ja das Schöne, wenn man Akupunktur macht oder Naturheilkunde, man muss sich da ein bisschen mehr Zeit nehmen. Es ist sprechende Medizin, Patienten ein bisschen mehr erfassen in seinem Lebenskontext, und dass man vielleicht diese multimodalen Therapieansätze, dass man die besser beforschen kann, ja, weil die sind ja auch pragmatisch. Die Akupunktur, wie gesagt, alleine hat schon tolle schmerzlindernde Wirkung, ne? Aber das ist ja nur ein Baustein. Wenn man das jetzt in ihrem echten Umfeld mit den anderen Säulen der TCM noch gemeinsam anschauen könnte, das so als multimodale Therapie, viel schwieriger auszuwerten, aber viel näher an der Realität. Das wäre auch mal interessant, das zu schauen. Ich glaube, dass da die Wirkungsgrade auch viel größer wären, wenn man das als Paket untersuchen würde.
Und was ich auch so schön finde, und das merkt man bei dir auch ich sehe dich ja, man merkt es auch am Ton, das sind natürlich auch so wirkliche so Leidenschaftsdinger, ne, wo wir uns einfach auch hoffen oder eher hoffen, dass die Forschung da noch ein Stück weiterkommt, dass wir diese Faktoren natürlich alle auch irgendwann so nachweisen können, wie nicht nur wir das erleben, sondern auch unsere Patienten das erleben und es natürlich auch insgesamt weltweit jetzt gerade auch ganz, ganz wichtig wird. Denn letzten Endes, also ich finde die ganze Forschung zur Akupunktur super, aber ich bin auch der Meinung, das wissen wir, dass es funktioniert, ehrlicherweise. Ja. Also es wäre spannend, da jetzt auch wirklich zeigen zu können, an welchen Stellen kommt mehr. Und man kann tatsächlich auch nur hoffen, dass sich immer mehr auch Stiftungen und sowas für dieses Thema begeistern, weil letzten Endes geht es ja auch darum, wenn wir ganz, ganz, ganz früh zurückgucken, ja, so der klassische Hausarzt vor 80 Jahren, was hat der denn gemacht? Der hat auch noch mit den Leuten gesprochen und der wusste ganz genau, bei Frau Meier ist gerade die Oma gestorben und bei Herrn Müller ist das Kind gerade krank. Und das haben die auch mit einfließen lassen. Und so eine Medizin brauchen wir wieder. Einfach eine, also schon natürlich eine nachgewiesene Art der Medizin, nicht irgendwie hier Hand auflegen und die Welt wird gut, sondern tatsächlich auch evidenzbasiert, wissenschaftlich, aber auch wirklich, und da bin ich total bei dir, oder wir sind uns da alle drei ja einig, dass wir diesen ganzen Kontext viel schöner eigentlich auch haben möchten, auch um unseren Patienten zu sagen, doch, es ist total wichtig, ob du gerade grantig bist oder nicht, ob du eine gute Phase hast oder nicht, ne?
Ja, das ist wichtig, das zu berücksichtigen. Genau, also ich muss auch noch, also ich hoffe, ich widerspreche dir. Also ich denke mal, ein bisschen muss ich dir schon widersprechen. Also die Akupunktur, es gibt schon auch Grenzen der Akupunktur, das müssen wir auch sagen. Also ich muss auch,
Unbedingt.
ich habe mir schon die Finger ausakupunktiert, ne? Also da muss ich auch sagen, es gibt Krankheitsbilder, vor allem in der Neurologie, wo das wahnsinnig schwer ist zu behandeln, ne? Und es gibt auch No-Gos, ne? Also man würde bestimmte Tumorerkrankungen primär natürlich nicht mit TCM behandeln, sondern würde da machen wir ja integrative Medizin. Wir nehmen das Beste aus zwei Welten.
Genau.
Patienten, die mit bestimmten Wunsch an uns kommen, die komplett auf die konventionelle Medizin verzichten wollen, den müssen wir diesen Zahn auch manchmal ziehen und müssen sagen, das ist unverantwortlich, das zu machen. Das kann man,
Total.
das, ne, wir kombinieren das, aber wir können nicht auf die konventionelle Medizin verzichten oder bei bestimmten Infektionskrankheiten, ne, wo man dann mit
Nee, aber das
Antibiotika
ist ja
einfach
auch gar
arbeiten
nicht,
muss, um,
also
das ist
das
ja ein
da,
anderes Thema. Aber es gibt so
genau, da.
neurologische.
Nee, aber ich meine da, also da sind Maren und ich, wir sind ja auch beide Fachärzte, so wie du auch.
Ja, ja.
Das ist auch so ein total, so eine total klare Grenze, ne? Also da muss man auch sagen, also jetzt eine Tumorerkrankung nur mit Akupunktur zu behandeln, empfinden Maren und ich als fahrlässig, muss man ganz ehrlich
Nein.
sagen, ja,
Ja,
nahezu
ja. Geht nicht.
Körperverletzung.
Geht nicht.
Genau, und deswegen, aber also ich finde dieses
Aber was ich zum Beispiel,
Unterstützende,
ja.
das ist halt super, ne?
Ja, das unterstützen, genau. Nee, das ist einfach eine gute Sache. Auch im Sinne der, eine Therapie muss immer multimodal sein, auch in der konventionellen Medizin, ne? Das gibt es ja auch multimodale Ansätze, der Physiotherapeut noch dazu nehmen oder Ergotherapeut und dann noch Medikamente plus Psychotherapie oder irgendwie sowas. Das ist ja auch Multimodalität im Prinzip. Aber man könnte noch zusätzlich die Komplementärmedizin, also ergänzende Medizinformen dazu nehmen. Aber was ich an der Wissenschaft schon, also auch, was mir auch hilft, also wenn ich mir zum Beispiel wir haben ja auch ganz normale Ambulanzen, dann kommen Patienten mit neurologischen Schmerzen, zum Beispiel Post-Zoster-Schmerzen, die können ja Jahrzehnte bestehen, ne? Das ist ja wirklich nach einer Gürtelrose können Schmerzen in der Haut bleiben und ich finde die wahnsinnig schwer zu behandeln. Also ich habe mir da schon echt auch manchmal Zähne ausgebissen an ein paar Fällen. Und dann hilft es mir schon auch in der Wissenschaft nachzuschauen, ist das schon mal richtig untersucht worden, ob man mit der Akupunktur überhaupt richtig weit kommt. Und wenn ich dann sehe, dass auch die Studienlage sehr, sehr heterogen ist und es viele Studien, auch negative Studien gibt, die gezeigt haben, ja, es ist wahnsinnig schwer, das zu behandeln. Das ist mir auch, hilft mir auch, um den, ne, mit dem Patienten da sozusagen zu besprechen, wie lange versuchen wir das jetzt, ne? Oder wie ist der Aussicht, die Aussicht auf Erfolg? Nicht alle Patienten sind gleich, manchmal wirkt es besser, aber es kann halt manchmal auch sehr schwer sein, das zu behandeln. Und das ist auch der Stellenwert, denke ich, auch von Akupunkturforschung, dass wir durch die Wissenschaft auch die Grenzen der Akupunktur auch einfach damit aufzeigen können. Ja, das hilft uns ja auch in der Behandlung. Wenn man dann sagt, ich lasse da davon die Finger, weil es ist sehr, sehr schwer und vielleicht versuchen wir lieber gleich was anderes, wo es eine bessere, ja, eine Aussicht auf mehr Erfolg gibt. Dafür ist Forschung ja auch da, dass man negative Ergebnisse nämlich dann einfach wahrnehmen kann, ne, wo die Grenzen liegen der Therapien.
Absolut. Und man muss ja auch sagen, ne, wir sind ja alle drei Ärzte, wir wollen unseren Patienten ja auch helfen. Ne? Also
Ja,
es ist
genau.
ja auch, also ich muss sagen, für mich ist es sehr frustrierend. Und dann bemüht man sich und denkt nach und macht das Beste und macht nochmal Puls und guckt nochmal die Zunge an und guckt, ob man irgendwas übersehen hat und wird nicht besser. Und dann muss man halt auch einfach mal sagen, gut, bis hierher, weil ja viele Patienten, ich weiß jetzt nicht, wie es bei euch in den Ambulanzen ist, aber bei uns in den Praxen halt die Kosten selber tragen müssen. Dann muss man halt auch mal sagen, hey, wir probieren es, wie du sagst, eine gewisse Zeit. Und wenn es da nicht ist, dann muss man halt sagen, es geht nicht. Zumindest nicht mit der Akupunktur. Vielleicht bringt ein Arzneimittel was, Diätetik. Oder man braucht halt doch Schulmedizin oder irgendwas anderes. Und da ist genau eure Arbeit so wichtig. Und deswegen fand ich es auch ganz großartig, dass du dir heute diese Zeit genommen hast, für uns hier mit uns darüber zu sprechen und auch wirklich mal zu zeigen, hey, so funktioniert's, so ist die Lage, so schwierig ist es, aber ne, du bleibst ja auch am Ball und man merkt, du machst es mit Leidenschaft, die Forschung, weil es auch am Ende wirklich was bringt.
Ja, das finde ich auch einfach toll, dass es überhaupt möglich ist, an der Charité Akupunkturforschung zu machen, ganz offiziell mit einem richtig großen Team und dass die Charité das unterstützt und auch verstetigt. Da gibt es ja hoffentlich bald auch, also es ist jetzt schon sozusagen genehmigt und eingerichtet, dass ein neues Zentrum für traditionelle und integrative Medizin, was an der Charité jetzt ganz neu im letzten Jahr eröffnet wurde, die sind noch quasi ganz am Anfang, aber ja, ich finde, das gehört an eine moderne Universität, gehört eine Abteilung, die diese traditionellen Medizin beforscht und sich genau anschaut. Das ist, denke ich, ganz modern.
Es ist super modern und es ist
Das
super,
denke ich
super
auch.
wichtig. Absolut. Aber wenn wir jetzt diese, also echt, wie ich finde, super spannende und tolle Folge nochmal so ein bisschen zusammenfassen, was wären denn so deine drei Wünsche? Wenn du jetzt mal wirklich so sagen dürftest, Geld wäre kein Thema, ja, personelle Ressourcen wären kein Thema, ja, und es gäbe ein Institut, wo man das alles machen könnte. Also wir spielen echt mal so ein großes Ding. Was würdest du dir so für die nächsten 5 bis 10 Jahre wünschen? Welche Erkrankungen hättest du gerne? Keine Ahnung. Was sind deine Ideen dazu? Jeder hat ja so eine Da will ich hin-Version.
Also was ich mir wünsche, also ist erstmal das, was jetzt in Ansätzen an der Charité passiert und hoffentlich dann wirklich verstetigt wird, ist, dass es eine Abteilung gibt, die traditionelle Medizinen, das gehört ja nicht nur das die chinesische, sondern auch die europäische und die indische zum Beispiel, traditionelle Medizin hat ja auch ihr Potenzial, dass das einfach verortet ist an den Universitätskliniken, dass man das dort bekommen kann, nicht nur als kleine Nischenabteilung, die Forschung macht, sondern als wirklich, dass das für die Patienten auch zur Verfügung gestellt wird. Also im Sinne, sagen wir, konsiliar mäßig. Die Patienten sind stationär, die haben ihre frische Facialisparese und dann ruft man die Akupunkteurin an und die kommt, die setzt eine Nadel und dann geht das Auge schon mal wieder zu. Ja, so zum Beispiel. Da gibt es ja tolle Möglichkeiten. Oder auf der Intensivstation, das haben wir damals in Greifswald gemacht, das haben wir auch publiziert an der Universität Greifswald, auf der Intensivstation neurologische schwerste Kopfschmerzen nach Hirnblutung, also Subarachnoidalblutung. Da wurde dann der Anästhesist, der war Akupunkteur, gerufen, der hat 4 Nadeln gesetzt und die Patientin konnte nach 3 Tagen endlich mal wieder die Augen aufmachen, weil die Schmerzen so deutlich zurückgegangen sind. Also man kann auch auf der Intensivstation das anbieten, ne? Die 4 kleinen Nadeln da zu setzen. Und das ist ein spannend, einfach ein Potenzial, das sollte man eigentlich für die klinischen Patienten, also für die Stationen auch nutzen können. Das würde ich mir wünschen. Und ich würde mir wünschen, dass die TCM einfach und die Akupunktur vor allen Dingen als Thema auch in der Lehre, in der im Medizinstudium verankert ist, weil die Schwierigkeiten, die wir haben, die kommen auch von Unwissen, ne? Das sind dann viel Ablehnung, die durch viel Unwissen entsteht. Und wenn Studenten sich schon damit auseinandersetzen können, auch an die Evidenz rangeführt werden, ne? Es gibt wirklich Cochrane-Meta-Analysen, die es einfach ganz klar belegen, für welche Bereiche die Akupunktur einfach besser manchmal als Routinetherapie ist, ne? Oder auf jeden Fall besser als Placebo. Und wenn die Studenten das sehen, dann sind die auch ganz anders eingestellt dann als fertige Ärzte zum Thema Akupunktur. Also ich würde mir wünschen, dass einfach das auch Teil wird des Curriculums, die traditionellen Medizinformen da stärker einzubinden. Ja, das sind
Sehr
meine
schön.
drei
Das
Wünsche.
hört sich ziemlich gut an.
Ich wollte gerade
Ich
sagen,
glaube,
das machen wir. Yes. Das machen wir und ich glaube, das können wir auch als wunderbaren Schluss nehmen. Also liebe Joanna, vielen, vielen Dank nochmals, dass du hier heute bei uns warst. Ich glaube, diese Folge wird sehr viele unserer Hörerinnen und Hörer begeistern, auch einfach, weil sie mal mitgenommen werden in die Wissenschaft und sehen, da wird Forschung gemacht, da wird nachgewiesen und da wird aber auch ehrlich gearbeitet und gesagt, wann es nicht wirkt. Und ja, ich denke, Sandra und ich leben das in unseren Praxen auch, dass wir eben die eine integrative Medizin machen und Schulmedizin und chinesische Medizin in unserem Fall vereinen. Und ja, also vielen, vielen herzlichen Dank. Es war wirklich großartig, es war spannend und ja, dementsprechend freuen wir uns auch und hoffen, dass es euch Hörerinnen und Hörern gefallen hat und freuen uns, wenn ihr das nächste Mal wieder mit dabei seid.
Vielen Dank für die Einladung.
Sehr, sehr gerne.
Das war wieder eine Folge des TCM-Podcasts, die TCM-Docs, das Beste aus zwei Welten.
Wenn dir diese Folge gefallen hat, empfehle uns gerne weiter. Damit du nichts verpasst, folge uns und unseren Kanälen.
Hinterlass uns gerne dein Feedback in den Kommentaren. Bis bald, deine Sandra.
Und Maren.